viele Menschen erleben sich selber in einem ganz, ganz großen Ungleichgewicht in ihrem Leben. Sie fühlen sich gehetzt, sie fühlen sich dauergestresst, sie kommen nicht mehr zur Ruhe, sie entwickeln depressive Verstimmungen, sie können nicht mehr schlafen, sie entwickeln Ängste. Das alles kann eine Folge von Trauma sein. Also der Mensch lebt dann wie so eine Marionette, sag ich mal, mit diesem dauergetriggerten Nervensystem, was nicht in die Beruhigung wiederkommen konnte oder in die Aktivität wiederkommen konnte, jahrzehntelang weiter. Wie kompensiert der Körper Trauma, war deine Frage. Er kompensiert, indem er uns am Funktionieren hält. Aber es stellt sich im Laufe der Zeit eben so eine innere Entfremdung von uns selber ein. Wir sind nicht mehr wirklich im Kontakt. Weil das, was ich eingangs sagte, Trauma bedeutet Trennung. Dieses Abgespaltensein von unseren tiefen Gefühlen, was notwendigerweise passiert, damit wir nicht dauerhaft überwältigt sind, das bleibt. Weil der Körper so, so schlau ist und genau weiß, okay, jetzt ist das System bereit und jetzt darf's ins Fließen kommen.
Hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugierde. Und jetzt viel Spaß! In der heutigen Zeit, in der wir ständig gefordert sind, ist es wichtiger denn je, auf unsere Gesundheit zu achten. Dazu gehört neben einer ausgewogenen Ernährung und ausreichend Bewegung auch die gezielte Supplementierung mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln. Ich selbst nutze seit Jahren Produkte von Brandl Nutrition und bin überzeugt von der Qualität und Wirksamkeit. Brandl Nutrition bietet ein breites Spektrum an Nahrungsergänzungsmitteln, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren und von einem unabhängigen Labor geprüft wurden. Ob Protein, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren oder andere Vitalstoffe, bei Brandl Nutrition findest du das richtige Produkt für deine individuellen Bedürfnisse. Und das Beste, mit dem Code BERGGESUNDHEIT, klein und zusammengeschrieben, sparst du 10% bei deiner Bestellung. Besuch also jetzt Brandl Nutrition und entdecke die Kraft der Natur für deine Gesundheit. Ja, hallo, herzlich willkommen, eine neue Episode des Berggesundheit Podcast. Bei mir ist die liebe Adelheid Löhrer und Adelheid beschäftigt sich mit einem ja sehr, sehr wichtigen Thema, wie ich finde. Das ist das Thema Trauma und hoffentlich damit verbunden auch Heilung. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Adelheid. Erzähl uns doch ganz kurz, wer du bist und vielleicht wie du zum Thema Trauma auch gekommen bist.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute hier zu sein. Und ja, wer bin ich? Das ist eine große Frage. Ich kann mich ja auf die Hard Facts beschränken. Ich bin Adelheid, 44 Jahre alt, selbstständig seit einigen Jahren mit meiner absoluten Leidenschaft, nämlich dem, meinem tiefen, tiefen Interesse für Menschen. Und ich bin Mama von 3 Kindern, 2. Mal verheiratet. Und mein eigenes Leben ist zeitweilig so verlaufen, also in großen Wellenbewegungen. Und wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ich bin schlichtweg zu dem Thema gekommen, weil ich selber eine eigene biografische Geschichte zum Thema Bindungstrauma habe. Mich sehr, sehr früh damit auseinandergesetzt habe. Ich würde im Nachhinein sagen, auch auseinandersetzen musste und es zum Glück getan habe. Und heute ist das, was ich selber zutiefst erlebt, erfahren und gefühlt habe, meine Profession.
Also du hast selber mit einem Bindungstrauma zu tun gehabt. Das ist eine spezielle Art. Bevor wir jetzt auf die verschiedenen Arten von Trauma eingehen, vielleicht so ganz generell, was verstehst du unter Trauma?
Trauma jetzt im Allgemeinen, nicht in Bezug auf Bindungstrauma, ist ein Ereignis, was unsere Möglichkeiten in uns, die in uns wohnenden Möglichkeiten an Bewältigungsstrategien übersteigt, sodass wir in eine Notsituation geraten mit unserem Nervensystem, mit unserem gesamten Körper- und Energiesystem und nicht mehr in der Lage sind, dieses Ereignis angemessen zu bewältigen. Das heißt, es entsteht eine Abspaltung von unserem Selbst. Also ein Teil von uns in uns spaltet sich ab und wir erleben tiefe Trennung auf verschiedenen Ebenen. Und das gerät natürlich dann, also dadurch geraten wir natürlich in Not. Und das passiert aber immer nur dann, wenn wir in dem Moment nicht versorgt sind. Da würde ich jetzt aber dann auch schon den Bogen zum Bindungstrauma schlagen. Das lasse ich jetzt an der Stelle erstmal. Also Trauma bedeutet Trennung, um es ganz plakativ zu formulieren.
Mhm. Also ein Moment der Trennung, der entsteht. Und man sagt ja immer, dass ein Trauma auch viele Jahre zurückliegen kann und wir das weiter mit uns rumtragen. Wie macht sich so ein verschlepptes Trauma, nenne ich es mal, wie macht sich das so im Alltag bemerkbar? Woran kann man das merken, dass man an irgendeiner Stelle ein Trauma erlitten hat?
Ja, also ich gehe jetzt mal so ein bisschen breiter an die Antwort ran, als jetzt klassische Diagnostik hier zu betreiben, weil zum einen also nicht nur die medizinischen Blickwinkel zu haben. Natürlich gibt es Diagnosen wie zum Beispiel die posttraumatische Belastungsstörung, die ganz spezifische Symptomatiken auch mit sich bringt. Aber ich möchte es breiter formulieren, weil viele Menschen erleben sich selber in einem ganz, ganz großen Ungleichgewicht in ihrem Leben. Sie fühlen sich gehetzt, sie fühlen sich dauergestresst, sie kommen nicht mehr zur Ruhe, sie entwickeln depressive Verstimmungen, sie können nicht mehr schlafen, sie entwickeln Ängste. Das alles kann eine Folge von Trauma sein. Sie fühlen sich unsicher in Verbindungen, sie mögen keine tiefe Bindung in der Partnerschaft eingehen oder sie verschmelzen förmlich mit ihrem Partner. Aber ich würde mal sagen, so die Überschriften, an denen wir es häufig erkennen, sind Ängste, starke Stimmungsschwankungen oder eben auch depressive Episoden, depressive Merkmale, würde ich mal sagen. Das ist jetzt eine sehr kurze Antwort, Tobias, weil das Feld ist unheimlich breit. Deswegen merken so viele Menschen auch ganz, ganz lange gar nicht, dass sie von Trauma betroffen sind.
Um das so ein bisschen, also die Diskussion gibt es ja in der Gesellschaft eigentlich schon seit so einigen Jahren, ist ja sehr prominent, möchte ich mal sagen. Und da hat man ja so ein bisschen zwischen diesem Small-T-Trauma und Capital-T oder Large-T-Trauma, also ein großes und ein kleines Trauma, ne? Ich glaube, so diese vielen kleineren Traumata, die erleiden wir ja alle und hoffentlich nur wenige von den großen, aber vielleicht kannst du mal so, um es ein bisschen anfassbar zu machen, mal so ein, zwei Beispiele für ein großes Trauma und für diese kleineren Traumata geben.
Ja, gerne. Also es gibt natürlich so die großen Ereignisse. Also ich sag mal, das ist ja in unserer Gesellschaft auch gar nicht so selten, dass wir auf Menschen treffen, die zum Beispiel Kriegstraumatisierung erlebt haben. Also Flucht, haben ihren Besitz verloren, haben engste Bezugspersonen verloren, also Kinder zum Beispiel, die ihre auf der Flucht verloren gegangen sind und so weiter. Oder Schocktrauma, also ich greife jetzt vielleicht schon ein bisschen der nächsten Frage vor, einen Autounfall, also ein gravierendes Ereignis. Das ist natürlich eine Traumaform, die sehr tiefgreifend sein kann und in der Regel auch ist. Je nachdem immer, wie der Mensch versorgt wurde in der Situation. Mhm. Im Kriegskontext sind wir in der Regel nicht gut versorgt. Mhm. Und dann gibt es, und das betrifft vor allem Bindungs- und Entwicklungstrauma, dann gibt es so traumatische Ereignisse, also gibt es Momente im Leben, die traumatisch sein können, und zwar durch die Wiederholung. Zum Beispiel eine Mama, die ihr Kind zwar physisch gut versorgt, aber emotional irgendwie immer weit weg ist. Also die nur mit ihrem physischen Körper hier sitzt und das Kind immer das Gefühl hat, irgendwie ist die Mama gar nicht richtig da. Oder ein Elternteil, was eine psychische Erkrankung zum Beispiel hat. Oder auch emotionale, aber auch körperliche Unterversorgung. Also dass ein Kind nicht angemessen gefüttert wird, Hunger hat, die Windel viel zu selten gewechselt wird und so weiter und so fort. Also Themen rund um Versorgung auf allen Ebenen, die wir als Mensch so eben brauchen, wenn wir klein sind. Ne? Versorgung findet eben auf vielen Ebenen statt. Und wenn eine Unterversorgung über längere Zeit stattgefunden hat, hat das in der Regel Trauma zur Folge.
Also PTSD ist ja gerade im amerikanischen Kontext, hört man das auch sehr oft, dass die Kriegsveteranen natürlich, die hören dann einen Knallfrosch und sind dann irgendwie, verbarrikadieren sich und sind dann ganz lange irgendwie so in so einem Hyperzustand.
Ja.
Gibt es, ich sag mal, der Körper ist ja oft sehr intelligent. So, wenn man ein Trauma erleidet, versucht er das dann wieder zu kitten? Also so, was passiert so auf der körperlichen Ebene da auch?
Ja, eine super Frage. Also unser Körper ist unfassbar weise und er ist auch unfassbar weise darin, Trauma kompensieren zu wollen. Also was immer passiert, wenn wir in traumatische Ereignisse geraten, dann oder wenn die in unserem Leben passieren, sagen wir mal so, dann greift unser Notfallprogramm des Nervensystems. Also entweder, also ich kann es ja ganz kurz hier einmal skizzieren, wenn das für dich okay ist.
Ja, bitte.
Um es wichtig, um es zu verstehen. Also dann entweder geraten wir dann in den Kampfmodus, in den Fluchtmodus und wenn wir weder kämpfen noch flüchten können, und das sind, also dieses Notfallprogramm ist evolutionär in uns angelegt, das haben wir schon als Steinzeitmenschen in uns gehabt. Also wenn eine Gefahr auf uns trifft, dann versuchen wir, dieser Gefahr Herr zu werden, indem wir kämpfen. Wenn wir das nicht können, versuchen wir zu fliehen. Wenn das auch nicht geht, dann kommt der sogenannte Shutdown, der Kollaps. In der Tierwelt kann man das super beobachten und das kann man auf uns Menschen übertragen. Wenn Tiere in diesen Todstellreflex geraten, weil sie weder kämpfen noch fliehen können, dann tun sie das deswegen, weil dann der Angreifer von ihnen ablässt, weil er denkt, das Tier ist tot. Bei uns Menschen passiert das auch. Und häufig ist es dann so, dass der Körper in diesem State verharrt. Also der Mensch lebt dann wie so eine Marionette, sag ich mal, mit diesem dauergetriggerten Nervensystem, was nicht in die Beruhigung wiederkommen konnte oder in die Aktivität wiederkommen konnte, jahrzehntelang weiter. Und darin funktionieren wir gut. Also ich habe viele Kunden und Kundinnen, die jahrzehntelang super funktioniert haben, aber eben unter einem hohen Leidensdruck. Das heißt, wie kompensiert der Körper Trauma, war deine Frage. Er kompensiert, indem er uns am Funktionieren hält. Also wir können weiter reagieren da draußen in der Welt. Wir sind selber weiterhin fleißig. Wir sind selber weiterhin eine Mama oder ein Papa, der morgens brav aufsteht und die Kinder versorgt. Aber es stellt sich im Laufe der Zeit eben so eine innere Entfremdung von uns selber ein. Wir sind nicht mehr wirklich im Kontakt. Weil das, was ich eingangs sagte, Trauma bedeutet Trennung. Dieses Abgespaltensein von unseren tiefen Gefühlen, was notwendigerweise passiert, damit wir nicht dauerhaft überwältigt sind, das bleibt. Und das macht irgendwann Symptome, wie zum Beispiel Depressionen, Ängste, weil der Körper deswegen weise ist, weil er irgendwann immer auch das von innen nach außen transportiert. Also die abgespaltene Gefühlswelt, die können wir lange in uns verschlossen lassen, auch als Schutz, weil Überwältigung wollen wir um jeden Preis vermeiden, erneute Überwältigung, aber unser System ist ja immer auf Homöostase ausgelegt, das heißt auf Gleichgewicht, auf Wiederherstellung von Gleichgewicht. Und wenn wir verdrängen und der Körper halt im Notfallprogramm verharrt, also ich mache es jetzt hier gerade mal so gestisch, ist es ja immer so ein Gefühl. Und viele Menschen merken es gar nicht. Dann, du bist ja so selber auch aus dem Gesundheitsbereich, du kennst die Symptomatik sicherlich gut, dann sind chronische Verspannungen irgendwann da, der Mensch kann nicht mehr richtig schlafen. Und dann kommt der Leidensdruck irgendwann und dann kommt zeitverzögert dann eben doch die Erkenntnis auch, könnte es mit Trauma zusammenhängen. Und dann entlädt der Körper häufig auch jahrzehntelang später in einem sicheren Raum die vermeintlichen Lösungsversuche, weil das sind halt vermeintliche Lösungsversuche, wenn wir funktionieren, der Körper weiter uns irgendwie festhält. Also wir sind häufig einfach in so einem ganz festgehaltenen State.
Also ich habe ganz viele spannende Punkte, auf die wir so ein bisschen eingehen könnten, rausgehört. Du hast jetzt gerade das sympathische Nervensystem angesprochen, ne, was dann so überproportional stark arbeitet, halt dieser Flucht-Kampf-Modus, in dem man ständig gerät, wo wir auch wieder ja eigentlich eine Homöostasis, also eine Balance zwischen dem parasympathischen und dem sympathischen Nervensystem eigentlich brauchen im Leben. Und dieses, was man von den Antilopen kennt, ne, die so knapp dem Löwenangriff jetzt doch irgendwie entgangen sind, die dann so ganz schlapp irgendwie hängen. Was die ja machen, ist im Prinzip aufstehen, wenn die Gefahr vorüber ist, und dann schütteln die sich so ganz irre, ne, um dann wieder irgendwie ins Leben zurückzukommen. Machen Menschen das intuitiv wahrscheinlich nicht, oder?
Also, ist ja ein super spannendes Thema. Also, was wir häufig erleben bei den Antilopen zum Beispiel oder überhaupt in der Tierwelt, ist dieses neurogene Zittern. Also dieses Schütteln ist eine Version vom neurogenen Zittern. Ich versuche es ein bisschen kurz zu fassen, weil das ist eine riesige, spannende Wissenschaft für sich. Der Körper entlädt die Anspannung. Also das übererregte Nervensystem entlädt die Übererregung übers Zittern. Das macht der Körper automatisch. Das macht der Körper auch, zum Beispiel nach Schocktrauma in der Menschenwelt, wenn der Mensch sich sicher fühlt. Also wenn sozusagen die Ersthelfer da sind und der Schock im Körper angekommen ist, dann kann man das auch bei Menschen beobachten, dass sie zittern und dann da drin natürlich auch medizinisch versorgt werden. Was aber häufig in anderen Traumaformen, sag ich mal, eben nicht passiert, weil der Mensch sich dauerhaft nicht sicher fühlt. Das Trauma bleibt häufig unbemerkt, also Bindungstrauma bleibt häufig unbemerkt. Das ist ja nicht dieses eine Ereignis, was überwältigt war, sondern es ist eine chronische Überreizung, eine chronische Unterversorgung. Und da findet die Entladung in dem Sinne nicht statt. Das heißt, das, was du jetzt gerade eindrücklich von der Antilope beschrieben hast, das bleibt weiter als Stau im Körper erhalten. Das heißt, unser eigentliches Notfallprogramm der Erstarrung, des Kampfmodus oder des Fluchtmodus wird unser neues Normal. Und deswegen kommen Menschen auch so lange mit diesem vermeintlichen Normal zurecht. Aber natürlich auf einem niedrigen Level von Lebensqualität, sag ich mal, ne? Und was ich dann hier in meiner Praxis eben häufig erlebe, wenn so ein Containment geschaffen ist, also ein Raum der Sicherheit. Weil Sicherheit ist die Basis für Traumaarbeit. Also ohne Sicherheit zu empfinden und Vertrauen aufzubauen, brauchen wir gar nicht anfangen mit der Arbeit. Mhm. Dann fängt der Körper irgendwann an zu zittern, abzuzittern. Jahrzehnte später, das sind immer super eindrückliche Momente, also für die Menschen selber natürlich, aber auch für mich, das zu halten und das zu begleiten. Weil der Körper so, so schlau ist und genau weiß, okay, jetzt ist das System bereit und jetzt darf's ins Fließen kommen. Fließen natürlich dann auch viele Emotionen über das Zittern mit und dann kommt der Körper so richtig in die Entspannung, die Jahrzehnte unbewusst ersehnt war. Und das ist wundervoll zu begleiten, sehr berührend auch, ja. Sehr erleichternd und erlösend für den Kunden.
Ja, ich kenne das aus dem, ich leite manchmal Breathwork-Sessions an, ja, auch so längere, das, ne, mit intensiven
da kannst du es initiieren.
Atemeinheiten und dann kommt natürlich auch alles in dem Release-Moment hoch, was so unter der Oberfläche brodelt und da sind auch ganz oft dann so körperliche Reaktionen, eine ganz starke Anspannung, die dann rauskommt oder auch dieses Zittern, ne, genau. Ich versuche das manchmal, wenn irgendwas total Blödes passiert, irgendwie Unvorhergesehenes oder so, dass ich dann selber bewusst so ein bisschen in diesen Modus komme. Manchmal gelingt mir das ganz gut, das so abschütteln, ne? Das sagt man ja auch irgendwie so.
Ja, schütteln ist eine super wertvolle Nervensystempraxis, wobei eben alles nur so weit als Tool wertvoll sein kann, wie wir es in Verbindung mit uns praktizieren, ne? Also ich hoffe, es ist verständlich, wie ich es meine, ne? Ich erlebe es eben häufig, viele Menschen haben schon so viele Tools sich angeeignet und sind so fleißig da drin, ne? Sich zu regulieren und was natürlich auch nur ein Notfallmechanismus ist, noch besser zu werden, ne? Selbstoptimierungswahn geradezu. So dass es eben alles nur wirksam sein kann, wenn wir in Verbindung mit uns sind. Und da haben viele Menschen natürlich Angst vor, weil Verbindung bedeutet, ich fühle mich. Und ja, wenn Fühlen mit Überwältigung einhergegangen ist, wird Fühlen lange vermieden. Mhm. Und Breathwork ist natürlich eine ganz wundervolle Möglichkeit. Also überhaupt der Atem an sich, sag ich mal, ist ja auch die Essenz meines, also der Atem begleitet uns immer durch alle Lebensmomente und natürlich auch durch Trauma. Ganz, ganz wertvoll, Breathwork, um eben auch zu initiieren. Aber dafür muss der Mensch sich sicher, eine gewisse Basis an Sicherheit, sag ich mal, in sich tragen. Mhm. Zumindest, wenn es um die Traumaform geht, in denen ich begleite und Expertin bin.
Lass uns gleich über die Tools gerne noch ein bisschen sprechen. Aber was du sagst, der sichere Raum, ne, auch beim Breathwork, ne, der muss da gegeben sein. Ne, du darfst dich nicht total unwohl fühlen, wo bin ich hier gerade und was ist das hier? Da muss wirklich so eine schöne, sichere Basis bestehen, damit das halt auch passieren kann. Ne?
Absolut.
Um nochmal so auf dieses, vielleicht stelle ich die Frage so ein bisschen provokativ, sind wir alle traumatisiert oder ist es so ein bisschen, dass sich Leute auch gerne dieses Label so aufdrücken und da ist eigentlich gar nichts Schlimmes passiert? Wie siehst du das?
Das ist eine super Frage. Ich finde sie gar nicht so provokant, weil ich sie auch ganz gerne bewege. Also ich sag mal so, ich würde die Frage mit Ja beantworten. Ich würde die Frage insofern mit Ja beantworten, dass wir alle mehr oder weniger traumatisiert sind, weil wir in einer kollektiv und transgenerational traumatisierten Gesellschaft leben. Wir sind ja zumindest hier in Deutschland und ich würde es auch noch weit darüber hinaus so sehen wollen. Das ist mittlerweile auch epigenetisch belegt. Wir sind in einer Gesellschaft groß geworden, die unsere Vorfahren haben alle Trauma erlebt und zwar schwerwiegende Traumatisierung durch die Kriege, die ja in relativ kurzer Abfolge erfolgt sind. Und das hat natürlich Unterversorgung, Nichtversorgung auf verschiedensten Ebenen zur Folge gehabt, die nicht bewältigt und nicht verarbeitet wurden. Also die Nachkriegsgeneration, die hat aufgebaut, die hat geschaffen, die hatte keine Zeit und keine Kapazität zum Fühlen. Und deswegen haben wir, also ich bin jetzt Mitte 40, ich bin so ein bisschen dazwischen, aber ich will es jetzt ein bisschen pauschaler formulieren. Wir haben mit Trauma zu tun, ob wir wollen oder nicht, mit den Nachwirkungen von. Und die sind in unserem System, in unserem Körpersystem gespeichert, die sind vererbt. Und deswegen erlebe ich im Moment auch so eine starke Welle an Bewusstheit zum Thema Trauma. Also um auf deine zweite Frage einzugehen. Trauma ist on vogue. Und zum Glück gibt es viele Menschen, die sich auch wirklich, wirklich mit Trauma beschäftigen wollen. Aber es reicht nicht aus, sich mit Trauma zu beschäftigen hier. Also im Verstand. Und natürlich gibt es viele Menschen, die sich mit Trauma intellektuell beschäftigen. Als Wissenschaft, als ein interessantes Buch lesen. Und das mag auch ein guter Einstieg sein. Mhm. Aber um Trauma in die Transformation zu bringen, in die Heilung zu bringen, braucht es eben den Körper. Das weißt du selber genauso gut wie ich. Wir können nicht ohne den Körper in die Traumatransformation gehen. Das heißt aber eben auch, dass wir echt Ja zu allem sagen, was dabei passiert. Und da haben natürlich viele Menschen Angst vor. Deswegen würde ich sagen, ja, Trauma ist on vogue. Mhm. Aber noch lange, es besteht noch lange nicht die Bereitschaft, sag ich mal, flächendeckend sich wirklich in der Tiefe mit Trauma zu beschäftigen. Und deswegen ist meine Vision auch groß, da Bewusstsein in die Welt zu bringen zu diesem Thema. Eben gefühltes Bewusstsein in die Welt zu bringen. Mhm. Und da brauchen wir ein Ja zum Fühlen. Und das ist für manche sehr gefährlich. Mhm.
Ja, das ist, ich baue ganz viele Brücken in das weitere Gespräch gerade irgendwie, weil du ganz viele Themen natürlich anschneidest.
Ja, ich neige manchmal dazu, komplex zu antworten. Sieh es mir nach, ich kann das
nicht so gut. Nee, alles gut. Es ist nochmal, ich überlege, auf welchen der vielen Punkte ich jetzt gut einsteigen kann. Aber Gabor Maté ist natürlich so ein Name, ne, den viele vielleicht gehört haben, Bücher gelesen. Also ich habe auch selber schon ein, zwei Bücher gelesen.
Ja, ganz großartiger Pionier und großartiger Mensch.
Also ich finde das faszinierend auch, das Gesicht von Gabor Maté allein, ne? Das drückt das aus, was er tut. Ne? Er beschäftigt sich damit und er arbeitet mit Menschen zusammen, die traumatisiert sind. Und sein Gesicht hat diese bisschen Traurigkeit, aber auch gleichzeitig so eine Zuversicht und Güte irgendwie. Ne? Der strahlt das so im Gesicht so richtig aus, was er tut.
Absolute Authentizität aus meiner Wahrnehmung heraus.
Ja. Nee, absolut. Also klar, du hast das intergenerationale Trauma angesprochen und gerade hier in Deutschland, ich meine, wir sind fast gleich alt, ne? Meine Großeltern, beziehungsweise also die Opas, die haben tatsächlich, der eine ist dem Einzug durch die Armee knapp entgangen, aber der andere war tatsächlich auch an der Front und da wurde auch nie drüber gesprochen, ne? Das war so totgeschwiegen. Aber genau wie du es beschrieben hast, dann wiedergekommen aus dem Krieg und hier was aufgebaut, ne? Also das war dann das Thema und eben nicht damit sich zu beschäftigen, was da passiert ist, keine Wiederaufarbeitung und irgendwie eine Reinigung dieses ganzen Prozesses. Und das merkt man irgendwie dem Gemüt der Deutschen auch an, ne? Da ist eben dieser Pessimismus, dieses so ganz klar und strukturiert, ein bisschen missmutig und so. Und das
ist
irgendwie
die
schwer,
ja.
Absolut. Also ich finde, das kann man so richtig spüren. Und ich wohne ja auch hier im Grenzgebiet, so Belgien, Holland, und das ist wirklich, die Stimmung ist anders, wenn man über die Grenze geht. Ne? Ich meine, die haben natürlich unter uns sehr gelitten im Zweiten Weltkrieg, das ist natürlich auch ein Thema, aber da ist nicht diese Schwere, diese Schuld so, die liegt da nicht so in der Luft. Das muss man wirklich sagen, ja.
Ja. Ja, und wenn das für dich okay ist, würde ich gerne noch einen Satz anfügen, weil es so, ich finde es so, so wichtig, wirklich das auch so groß zu sehen, dieses Thema. Dadurch, dass wir in dieser Schwere hier in Deutschland so hängen, also ich würde es auch auf den europäischen Raum schon fast ausweiten wollen, aber in Deutschland ist es sehr, sehr stark zu spüren, in dieser Schwere, in dieser Schuld- und Scham-Thematik, die mit Trauma massiv einhergeht, können wir dieses Potenzial, das wir ja auch erben von unseren Vorfahren, überhaupt nicht bergen. Und das ging mir auch sehr lange so. Ich konnte das Potenzial im positiven Sinne, was mir in die Wiege gelegt wurde und was ich einfach auch so als Fackelträgerin jetzt in meiner Generation in die Welt bringen muss, ich konnte das überhaupt nicht fühlen, weil alles andere darüber lag, über Jahrzehnte. Ne? Und das erlebe ich auch häufig in meiner Arbeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, damit wir eben auch wirksam sein können da draußen mit unserer einzigartigen Gabe. Und das klingt jetzt vielleicht so spirituell. Also das ist spirituell, weil wir spirituelle Wesen sind, ganz bodenständig betrachtet. Wir müssen ja hier draußen tun, was wir lieben und wofür wir hier sind. Und wie sollen wir das rausfinden, wenn wir immer unter so einem Deckel leben? Ne? Mhm. Und deswegen danke ich dir auch heute für unseren Austausch, weil der Körper so ein unfassbar wesentliches Instrument ist oder unser Zuhause ist, über den wir verkörpern. Und was sollen wir denn hier verkörpern als Deutsche, ich als deutsche Mitbürgerin, was will ich denn hier verkörpern? Ich will doch nicht das Leid meiner Vorfahren verkörpern. Mhm. Und schon gar nicht als Mutter von meinen drei Kindern. Ne? Was möchte ich denen mitgeben? Deswegen habe ich immer so einen gewissen pathetischen Ausdruck auch in meinen Botschaften, weil es geht halt gar nicht nur um uns. Es geht einfach auch um echt eine globale Wirkung, die wir entfalten, wenn wir uns unserer Heilung widmen. Mm.
Ich schreibe mir dieses Ahnen-Thema mal kurz auf. Vielleicht kommen wir da hinten raus noch zu. Aber lass uns so bei den uns Individuen erstmal ganz kurz bleiben. Ja. Also du sagtest, wenn das Trauma so stark ist, dass wir keine andere Wahl haben, also wir nicht fliehen können, wir nicht kämpfen können, sondern in dieser Schockstarre verbleiben müssen und das quasi über uns ergehen lassen müssen, dann wird das ja oft so weggedrängt danach, ne? Und so ein bisschen abgeschnitten, eingekapselt. Wenn es aber stark genug war, dann meldet es sich dann irgendwann wieder, ne? Und wir merken das dann eben an diesen Symptomen, die du eben beschrieben hast, an Depressionen, Traurigkeit, dass wir bestimmte Sachen vermeiden, vielleicht auch an Ängsten, an eben diesen Bindungsproblematiken, die sich dann zeigen. Du hast eben das Wort Körper auch öfter benutzt. Wo sitzt das Trauma im Körper? Können wir daraus aus wissenschaftlicher Sicht irgendwie was sagen?
Es gibt nicht den einen Ort, wo Trauma sitzt. Das ist sehr, sehr individuell. Und gleichzeitig sitzt das Trauma also in unserem Körpergedächtnis an sich. Und unser Körpergedächtnis ist ja sehr komplex und wird natürlich massiv durch unser Nervensystem gesteuert. Und unser Nervensystem ist ja, also wenn wir uns zum Beispiel den Vagusnerv betrachten, als ja ein Teil des sehr komplexen Nervensystems, der ist ja mit allen Organen verbunden, der Vagusnerv. Also unser Nervensystem durchstreift ja unser gesamtes Organsystem und insofern zeigt sich Trauma im Zweifelsfalle überall und nirgends. Also jeder Mensch hat ja so eine gewisse Disposition, auch auf körperlicher Ebene, die er mit in die Welt bringt. Der eine neigt eher zu Kopfschmerzen, der nächste eher zu Bauchschmerzen. Ich plakatiere das jetzt hier mal ein bisschen. Und da gibt es natürlich individuelle Ausdrucksformen über das Organsystem auch, über den physischen Körper. Aber es gibt nicht den einen Ort, sondern ich würde sagen, das Nervensystem ist auf biologischer, neurobiologischer Ebene so der Bereich, an dem wir es am stärksten merken. Was aber natürlich auch mit unserem Gehirn zu tun hat, weil wir über das limbische System, über den präfrontalen Kortex und so weiter, also das ist eine Frage, die ich jetzt nicht so schnell einfach beantworten kann. Ich bin aber natürlich auch kein Biologe oder Neurowissenschaftler. Aber das Nervensystem spielt eine essentielle Rolle, wenn wir Trauma biologisch und körperlich verstehen wollen.
Was ich gehört habe und weil ich so ein bisschen, wo ich so einen Moment hatte und das nachvollziehen konnte, ist, dass die Faszien auch eine Rolle spielen. Also diese Strukturen quasi, die Muskelbündel so umgeben, die oft irgendwie auch dazu führen, dass wir eben uns eben verspannen und da irgendwie Rückenschmerzen zum Beispiel haben. Da habe ich mal so eine ganz intensive Physio bekommen und in dem Moment, als sie diese Faszie irgendwie so drückte, da kam wirklich eine Emotion und auch ein Bild fast schon hoch, ne, zu einem gewissen, eben kleinen Trauma, was ich mal irgendwie erfahren hatte. So, das war total der Aha-Moment, wo ich dachte, irgendwas ist da auch verborgen so.
Ja, und ich finde Faszien, also ich bin jetzt ja keine Expertin auf der Ebene wie du jetzt zum Beispiel oder Kolleginnen und Kollegen von mir, mit denen ich auch zusammenarbeite, eben die wirklich richtige Körpertherapeuten auch im sehr körperlichen Sinne sind. Also ich finde eindrücklich jetzt an deinem Beispiel ist, auch im übertragenen Sinne, wenn wir die Flexibilität in uns, die Beweglichkeit in uns verlieren, weil Trauma eben auf eine gewisse Weise letztendlich Starre bedeutet. Also wir bleiben eingefroren in einem bestimmten Moment. Und versuchen dann übers Notfallprogramm irgendwie wieder in Bewegung zu geraten. Aber meistens ja eher wie so im Autopilot, sag ich mal. Wir werden, über die Traumareaktion werden wir irgendwie eher gelebt, als dass wir aktiv gestalten. Und das Fasziengewebe, das steht ja für ganz feine Flexibilität, Beweglichkeit eben auch zwischen den festen Strukturen in unserem Körper. Und wenn da eben etwas nicht mehr fließt, dann zeigt sich das natürlich auch im Fasziengewebe, im tiefen Gewebe. Und ja, das finde ich ist immer sehr eindrücklich, wenn Emotionen eben über Berührung ins Fließen kommen und natürlich auch über Berührung im tiefen Gewebe. Ja, deswegen habe ich auch früher oder später, wenn Menschen sich das trauen, empfehle ich auch immer wirklich auch in diese tiefe Gewebsarbeit einzusteigen, damit das Körpergedächtnis sich auch einfach erlösen kann. Ne? Weil da braucht es einfach auch aus meiner Erfahrung, also das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, die ich jetzt hier äußere, ein gutes Netzwerk an Therapeutinnen noch an meiner Seite. Ich habe nicht den Anspruch, dass ich das alles alleine mache, wo wirklich auch Hand in Hand dann auf allen Ebenen gearbeitet werden kann. Das ist ja auch der Grund, warum Anna und ich miteinander, Jana Krickel und ich miteinander mittlerweile auch sehr kollegial verbunden sind.
Ja, an dieser Stelle viele Grüße an die liebe Anna natürlich.
Ja, ich musste, sie war jetzt gerade im Feld.
Ja, alles gut. Gibt es auch eine spannende Episode, da kann ich mal hin verlinken auf jeden Fall auch.
Ja,
Körperfreundschaft, das ist Annas großes Thema, genau.
Ja.
Lass uns jetzt, wo wir das Trauma so ein bisschen beschrieben haben, schauen, was sind so deiner Meinung nach die effektivsten Ansätze, dem Trauma dann zu begegnen, es erstmal wahrzunehmen, zu identifizieren und dann im besten Falle auch wieder aufzulösen. Was gibt es da für Wege und Möglichkeiten?
Also ich würde da tatsächlich in der Antwort gerne ein bisschen auf meinen Bereich mich fokussieren, weil ansonsten wird die Antwort zu pauschal und dadurch ungültig. Also
gerne, detailliert, speziell.
Ich bin ja Expertin für Bindungstrauma.
Ja.
und Entwicklungstrauma. Und insofern ist es in meinem Bereich, weil das ist anders als im Schocktrauma. Oder zumindest muss man es differenzierter betrachten. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Das Effektivste ist, wenn wir Menschen uns Zeit nehmen, innezuhalten, als allererstes einmal kurz innezuhalten und uns zu trauen, wahrzunehmen, was gerade ist. Um überhaupt mitzubekommen, wo bin ich eigentlich in meinem Leben gerade mit mir gelandet? Das heißt natürlich auch, dass dann Emotionen kommen und dass ich mich dann entscheide, okay, ich lasse mich da drin halten. Also das FX, und das ist kein Tool, das ist eine tiefe Haltung, die ich Menschen bereitstelle, sag ich mal, ist, sich wieder gesehen und gehalten, zuzulassen, gesehen und gehalten zu werden. Weil das, was Menschen durch Traumafolge irgendwann nicht mehr fühlen können, ist, dass sie einen Wert haben, dass sie an sich glauben, dass sie sicher sind in sich selber und in der Welt. Und dafür braucht es Koregulation. Das heißt, das effektivste Tool überhaupt, zu Beginn zumindest, ist in meiner Arbeit die Koregulation. Das heißt, dass ich einen Raum bereitstelle, in dem ein Mensch so sein darf, wie er ist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unkonkret. Ich verkaufe auch keine konkreten Tools, mit denen man dann einfach mal eben so schnell Trauma löst. Also das funktioniert in meinem Bereich nicht, oder? Das finde ich fahrlässig, sage ich ganz ehrlich. Sondern es geht darum, dass der Mensch sich wieder traut, sich selber zuzuwenden, weil dann kann er sich selber auf seine sehr individuelle Art und Weise selber regulieren lernen. Und der eine vor allem über die Atmung, der andere vor allem über die Berührung, der Übernächste, indem er einfach viel in der Natur unterwegs ist, der findet dann seine eigene Ressourcierung. Aber dafür braucht es überhaupt erstmal diesen Innehalt im Moment. Und wir haben ja über das Notfallprogramm gesprochen. Der wird sehr gerne sehr lange rausgezögert, dieser Moment des Innehaltens und sich selber mal mitbekommst. Und Innehalten kann auch bedeuten, dass ich mich vielleicht aus meiner Netflix-Sucht mal einen Moment rausbewege, also mal traue, nicht die ganze Zeit in der Dissoziation zu sein, also im Sinne von mich abzuspalten und nichts mehr mitzubekommen und mal einen Moment zu fühlen, und wenn es nur 10 Sekunden ist. Also die Zuwendung mir selbst gegenüber. Also das ist jetzt schon ein Paradox in der Formulierung, die ich gerade wähle, wenn ich mein Gegenüber, aber du weißt, wie ich meine.
Ja.
Das ist jetzt eine unkonventionelle Antwort, die ich dir gebe, aber das ist die ehrlichste, die ich geben kann, weil es auf diesem Markt da draußen viele Tools zu kaufen gibt, die das Wesentlichste nicht mit sich bringt, nämlich urmenschliche Verbindung. Mhm. Und wenn Trauma in Verbindung entstanden ist, und das ist in Bindungstrauma nun mal so, mit Menschen entstanden ist, dann kann ich es auch nur im Kontakt mit einem Menschen wieder lösen. Und das kostet Mut. Und da reicht nicht ein Tool, sondern da braucht es den Mut, mich einem Menschen wieder zuzuwenden und mich halten zu lassen und zu lernen, mich mir selber wieder zuzuwenden. Und das ist echt eine komplexe Reise. Was es aber auf jeden Fall braucht, ist den eigenen Atem. Und die Bereitschaft, mit sich selber immer länger bleiben zu wollen. Auch wenn es unbequem ist. Wie so ein Baby, was gehalten wird und gehalten wird und geschaukelt wird, bis es besser wird. Das mache ich mit Erwachsenen hier auch. Das machen Erwachsene mit sich selber auch. Und natürlich gibt es viele, viele Tools fürs Nervensystem, für die Nervensystemregulation, die natürlich auch wichtig sind. Die Atemarbeit spielt da aber aus meiner Sicht eine essentielle Rolle. Viele Körpertools auch, die mit Augenbewegungen zu tun haben. Aber all das heilt kein Trauma. Das wird manchmal so verkauft da draußen, sondern es geht immer darum, mit dir selber wieder in Kontakt zu kommen. Und dafür braucht es essentielle Berührung, weil nur die Sicherheit in unserem Nervensystem initiiert. Wir sind als Menschen so gemacht. Wir sind Bindungswesen. Wir brauchen das Gefühl von einem anderen Körper, um überhaupt diese Nachnährung initiieren zu können. Und dann können Tools greifen, auf jeden Fall. Die spielen bei mir auch eine Rolle, aber nicht mal eben so schnell. Da halte ich überhaupt nichts von. Ich hoffe, dass du nicht enttäuscht über meine Antwort bist.
Nee, gar nicht. Ich hake da auch nochmal nach, gerne. Ja, aber lass mich kurz das aufgreifen, diese Verbindung zu sich selbst wieder erstmal aufzubauen, wahrzunehmen. Und da könnte man ja sagen, bevor man jetzt morgens aufs Telefon guckt, legt man die Hand aufs Herz, macht die Augen zu und überlegt nur mal, wie geht es mir jetzt heute Morgen eigentlich wirklich, ne? Und so da reinspüren. Vielleicht mal einfach 2 Minuten nur ausatmen, nur einatmen und so wieder eine Connection hinkriegen. Andere journalen total gerne, ne? Also nicht nur Traumtagebuch, sondern wirklich so am Ende vom Tag vielleicht, wie war mein Tag? Wie habe ich mich gefühlt? Warum habe ich das gemacht? Was war da los irgendwie, ne? Dass die so wieder in die Reflexion kommen. Sind das so Tools, die uns allen erstmal gut tun, aber im Trauma dann nochmal einen speziellen Effekt haben?
Ja, also das sind ja das, was du ansprichst, das ist für mich jetzt schon die Folge einer Bewusstheit. Also das Tool Nummer eins, und es ist kein Tool, aber wir können es ja mal mit dieser Überschrift versehen, ist Bewusstheit. Meine Bereitschaft, Bewusstheit zu entwickeln. Und dazu gehört auch, mitzubekommen, was ich den ganzen Tag über so tue, in welchem State ich bin, was ich denke, wie ich mich fühle, wo ich im Autopiloten aus dem Bett springe, schon meine To-Do-Liste mir angucke auf dem Handy und noch nicht mal mitgekriegt habe, dass mir kalt ist oder dass ich Hunger habe oder auf Klo muss, sag ich mal, ja. Also die Bereitschaft, Bewusstheit zu entwickeln, ist Schritt Nummer eins. Und dann kann ich mir das Journal zum Beispiel, kann ich dann als wunderbares Tool wählen, um am Morgen Bewusstheit zu initiieren, indem ich mir eben 2 Minuten Zeit nehme, in die Dankbarkeit zu gehen, in die Ausrichtung zu gehen, dass es mir eben nicht egal ist, wie fühle ich mich jetzt gerade, dass ich auch weiß, ich bin kein Opfer mehr, ich bin Schöpferin, ich bin Schöpfer, ich kann entscheiden, wie ich mich jetzt fühle. Das setzt aber natürlich voraus, dass ich mich für Bewusstheit entscheide. Also Bewusstseinsentwicklung entscheide. Und dann sind das wunderbare Tools, die du benennst, auf jeden Fall. Aber ich erlebe auch viele Menschen, die haben das alles schon gemacht. Und die haben das nicht aus Bewusstheit gemacht, sondern weil ihnen das jemand gesagt hat. Weil die sich unbedingt anders haben wollten, als sie im Moment gerade sind. Die haben gar nicht Ja zu sich gesagt. Und dann ist das für mich ein Tool als leere Hülle, sag ich mal. Und dann bringt es überhaupt nichts. Weil ich bin selber eine Tiefenwanderin. Ich kann nur in der Tiefe wirksam sein. Und deswegen wähle ich auch nur Tools, die nachhaltig wirken und auch in der Tiefe ansetzen. Und Journalen kann wie jede Praxis, wie auch dein bewusster Atem am Morgen, das kann was sein, was mich wirklich mit mir in Verbindung bringt. Das kann aber auch was sein, was ich benutze, um anders zu werden. Und für mich bedeutet tiefe Traumaheilung, dass ich Ja zu mir selber sagen kann. Und zwar auch am Morgen, wenn es mir, ich will jetzt nicht, dass der Podcast hier gesprengt wird, deswegen muss ich auf meine Worte achten, wenn es mir mal richtig mies geht. Auch wenn es mir halt mal mies geht morgens und ich einen schweren Körper habe, der nicht aus dem Bett kommen will, dass ich dann nicht sofort sage, ich muss jetzt anders sein, sondern dass ich es mitbekomme.
Ja.
Insofern wäre jetzt, um in der Konkretisierung auch zu landen, nach der du ja auch fragst, ja, es ist wichtig, dass du morgens dich dabei bemerkst, wie du viel zu schnell bist. Wie du über dich selber rüberspringst und gar nicht mitbekommen willst, wie es dir eigentlich geht, weil du das einfach schon gar nicht mehr ertragen kannst. Sondern einen vielleicht 2-sekündigen Blick zu dir selber rüberwirfst und mal anerkennst, ja, so ist es bei mir in meinem Leben gerade. Und dann nehme ich jetzt mal einen bewussten Atemzug rein. Und dann setze ich meinen rechten nackten Fuß auf den Fußboden und spüre mal, wie der sich eigentlich anfühlt. Ich wohne ja schon seit 10 Jahren in diesem Haus. Eigentlich weiß ich gar nicht, wie sich das eigentlich hier anfühlt. Mit mir auf diesem Fußboden.
Ja.
Das ist für mich Bewusstseinsarbeit, ganz konkret runtergebrochen. Und dann einen Schritt vor den anderen ins Badezimmer setzen. Zur Kaffeemaschine, wie auch immer. Dass du dich schlichtweg mitbekommst. Und natürlich gibt es da unendlich viele Tools.
Ja, absolut. Und es gibt Tage, wo das diese Bewusstheit immer wieder mit reinzubringen und diesen Schlaf zu verlassen und mal wirklich so in die Präsenz zu kommen. Da gibt es Tage, wo das oft gelingt und Tage, wo man wirklich die To-Do-Listen nur eins nach dem anderen abarbeitet und im Prinzip die ganze Zeit nur den Autopilot, das läuft so durch das Programm irgendwie. Ne? Das ist, finde ich, bei mir zumindest im Leben sehr unterschiedlich. Aber ich bin mir zumindest bewusst, dass ich eine Bewusstseinsentwicklung, eine Persönlichkeitsentwicklung irgendwo anstrebe und mich verbessern will in dem, was ich tue. Ne?
Ja,
jetzt absolut. Abseits genau von das. Von Perfektionswahn, ne? Einfach weil ich glaube, dass Bewusstsein sich sowieso entwickelt und ich möchte da einfach Teil von sein. Genau deswegen. Jetzt hast du gesagt, diese bewussten Momente zu implementieren. Das ist so ein Anfang auf jeden Fall. Und jetzt merken ja manche dann vielleicht, irgendwie, ich bin ständig traurig oder bedrückt oder ängstlich. Und andere merken vielleicht auch, okay, es liegt, glaube ich, an der und der Geschichte, die mir damals passiert ist. Jetzt von Leuten, die zu dir kommen, wie vielen ist bewusst davon, was das Trauma ausgelöst hat und wie viele wissen gar nicht, woran das liegt?
Ich sag mal, der Großteil der Menschen glaubt zu wissen, nein, anders. Der Großteil der Menschen weiß nicht, woran es liegt. Dann gibt es einen gewissen Prozentsatz, der glaubt zu wissen, woran es liegt, und das ist es dann aber nicht.
Okay.
Also, weil das, was wir mit dem Verstand schon erfassen können, ist ja das, was schon ins Bewusstsein gerutscht ist. Aber Trauma liegt sehr, sehr tief häufig und dementsprechend auch im Unterbewusstsein, ist also im Körper gespeichert. Und da brauchst du eine gewisse Reise, um es ins Bewusstsein zu bringen. Das heißt schlichtweg, um dann auch zu erkennen, worum es wirklich, wirklich geht. Mhm. Also der Verstand erzählt uns häufig eine Geschichte, die nicht wahr ist.
Mhm. Das ist interessant, ja.
Ja, und das ist auch absolut legitim, weil das auch mit Schutz einhergeht, also mit dem Schutzmechanismus einhergeht. Ich habe mir auch lange Geschichten erzählt, von denen ich zutiefst überzeugt war, dass die auf jeden Fall stimmen, weil alles andere für mich viel zu unbequem und bedrohlich gewesen wäre. Aber es war nicht die wahre Geschichte. Deswegen habe ich mir auch selber lange die Opfergeschichte erzählt. Und natürlich kommen viele Menschen hierher erstmal, die sagen, die sind das Opfer ihrer Lebensgeschichte. Weil Trauma ja auch Ohnmacht und Opfergefühle erzeugt, ohne Frage, ne? Aber irgendwann sind wir halt erwachsen und dürfen uns mal entscheiden, wollen wir da weiter drin bleiben, in diesem State und in diesem Glauben, oder sind wir auch bereit, die Welt nochmal aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten? Und da sind wir wieder bei dem Thema der Sicherheit. Das können wir nur, diese Bereitschaft neu zu schauen und wirklich ehrlich hinzugucken, worum geht's denn hier eigentlich echt in meinem Leben, können wir nur, wenn wir so ein Fünkchen von Sicherheit empfinden. Und die muss ich mit den Menschen, was heißt muss, die darf ich mit den Menschen erstmal herstellen. Also die darf sich erstmal etablieren im Kontakt. Und danach kann ich dann auch mal ein bisschen unbequemere Fragen stellen. Mhm. Wobei, es kommen glücklicherweise auch nur Menschen zu mir, die eine Veränderungsbereitschaft in sich tragen. Alle anderen, die kommen gar nicht erst. Und das finde ich ehrlicherweise auch ganz schön so.
Ja. Nee, das ist ja in dem, was ich mache, auch so. Ne? Also sie müssen ja schon den Schritt sagen, ich nehme jetzt zumindest, also nicht Unmengen, aber ein bisschen Geld in die Hand, um da irgendwie die Tools zu bekommen. Jemanden, der mir das erklärt, jemanden als Accountability-Partner auch, dem man so ein bisschen ein Stück weit Rechenschaft geben muss, an meiner Seite zu haben, jemanden, der die Komplexität reduziert, ne? Weil da draußen im Netz findest du halt 1 Million Tools, aber wenn super du hier mal da, passt das für mich überhaupt, dann führt das meistens nicht zum Erfolg halt. Und deswegen ist die Bereitschaft, Leuten, die zu einem kommen, die Expertinnen und Experten aufsuchen, auch dann meistens so, dass die schon mal den ersten Schritt wirklich gemacht haben und sagen, ich will was verändern, ne? Authentisch auch. Ob es dann klappt oder nicht, ist dann zum hohen Prozentsatz ja, aber da spielen dann noch andere Faktoren natürlich eine Rolle. Aber du hast eben dieses Thema genannt, gesehen werden. Das fand ich auch sehr interessant. Ne? Ich habe ja auch 3 Kinder, genau wie du. Und man merkt gerade bei Kindern ja, da geht es ganz viel um diesen Punkt, Papa, guck mal, was ich hier kann oder ne, was ich gerade gemalt habe oder was, die wollen wirklich so für die Sachen, die sie machen, nicht unbedingt gefeiert werden, aber so die wollen, dass man das gesehen hat, was sie machen. Ne? Mhm. Also ist das für uns Erwachsene auch wichtig? Erzähl ein bisschen was darüber.
Es ist grundsätzlich als Mensch wichtig, gesehen zu werden, weil wir soziale Wesen sind und weil wir im Spiegel des anderen uns selber auch wahrnehmen. Und zwar deswegen auch als Erwachsene, also oder anders, als Erwachsene können wir da entweder entspannt mit sein und manchmal reicht auch unser eigenes Spiegelbild uns aus, je nachdem, wie sehr wir als Kind eben gesehen und anerkannt wurden in dem, wer wir sind. Also warum wollen denn Kinder, dass sie für ihr Bild ein Feedback bekommen? Weil sie darüber, weil sie sozusagen über dieses Gesehenwerden einer Bezugsperson ihre eigene Identität spüren, also ihr eigenes Ich bin da spüren. Es geht gar nicht so sehr um das Bild und die Leistung, sondern es geht eben vor allem darum, eine Resonanz zum eigenen Menschsein, so will ich es mal nennen, zu bekommen. Und das ist so was ganz Ursprüngliches, was wir als Menschen brauchen und wo Koregulation auch ansetzt. Also je mehr Kinder eben gesehen wurden in dem, was sie tun und wer sie sind, ganz bedingungslos, umso sicherer kann ein Mensch eben auch als Erwachsener da draußen mit Kritik umgehen oder eben auch mal, keine Ahnung, einen Hate-Kommentar wegstecken, wenn wir jetzt über die soziale Welt darauf schauen wollen und so weiter und so fort. Aber ja, wir sind soziale Wesen, wir sind Bindungswesen, so sind wir gemacht als Menschen. Und deswegen ist es uns auch nicht egal, was andere Menschen neben uns, zumindest über das, was wir lieben und was uns ausmacht, denken. Ein Unterschied macht ja nachher aus, ob uns das in unserem tiefsten Kern erschüttert, wenn jemand auch mal Nein zu etwas sagt, was wir aber nur mal feiern. Oder ob wir das, ob es in uns eine gewisse Resonanz hervorruft, wir es dann aber auch einfach wieder loslassen können. Das macht nachher Freiheit aus. Menschen, die noch von Trauma gesteuert sind, haben diese Freiheit in sich nicht.
Ja, das ist jetzt so ein bisschen seitenarm, aber was mir gerade dazu einfällt, ist, ich habe mal gelesen, dass größer als die Angst vom Tod oder vor Krankheit ist die Angst, aus dem Tribe, aus dem Stamm ausgestoßen zu werden und geächtet zu sein. Und das erleben wir auch in der Welt total, ne, dass alles so in diese Tribes und diese Ideologien, diese Kassen immer zerfällt und man komplett anscheinend die Möglichkeit verloren hat, untereinander irgendwie miteinander zu sprechen, auch unterschiedliche Meinungen einfach anzunehmen, zuzulassen, sagen, ich denke anders, aber ist okay, ne? Wir sind Menschen, wir wollen ein schönes, erfülltes, glückliches Leben führen, das ist so die Baseline und ja, warum nicht darauf aufbauen, anstatt immer wieder zu sagen, nein, aber ich sehe das politisch so und deswegen bist du doof und das ist so ein bisschen ein großes Gesellschaftsproblem auch, oder?
Ja, wo wir dann tatsächlich, also da könnten wir jetzt ganz lange, eine ganz lange Folge zu machen. Ich versuch's kurz zu fassen. Also da sind wir wieder bei dem generationenübergreifenden Traumafolgen. Also Polarisierung findet ja immer da statt, wo Orientierung fehlt. Und wenn ein Mensch sich in sich selber nicht orientieren kann, dann sucht er Orientierung im Außen und dann tut er das auf die Weise, also das können wir ja auch in der Politik massiv beobachten, was dann passiert, wenn tiefe Unbewusstheit auf Macht trifft. Und vor allem, wenn man die Biografien von Menschen mal recherchiert, die Machtmissbrauch betreiben, auch auf politischer Ebene, menschheitsgeschichtlicher Ebene, dann haben die immer tiefen Mangel auf Bindungsebene erfahren, sind nicht gesehen worden, nicht geliebt worden, mussten leisten und dann sind sie vielleicht mal gesehen worden, vielleicht aber noch nicht mal dann. Also tiefster Mangel hat stattgefunden und das repräsentiert unsere Gesellschaft. Und das sind Traumathemen, da kommen wir gar nicht drum rum, das zu betrachten, das sind Traumathemen. Und du hast eben von dem Ausstoß aus der Kaste gesprochen. Ja, also für kleine Kinder ist das ja lebensbedrohlich, wenn sie aus ihrer Familienstruktur ausgeschlossen werden. Das heißt, die verhungern dann, die sterben. Und das ist in unserer inneren Weisheit gespeichert. Wir müssen, um unser Überleben zu sichern, in irgendeiner Form in eine Gesellschaft passen. Das ist aber ja leider in unserer Gesellschaft so ein bisschen missverständlich interpretiert worden durch Schulsystem zum Beispiel. Ich möchte ich jetzt hier nicht zu weit ausholen, aber könnte ich.
Könnten wir auch lange drüber reden über das
Schulsystem. Könnte ich.
Ja, du, ich also, auch. Also
ja, also da spiegelt sich Trauma und Selbstwertthemen sehr, sehr wider, dass wir eben so darauf konditioniert sind, wir müssen so und so sein, um zu. Also wir leben häufig in so einer Kausalkette an Wertigkeit und das ist natürlich fatal und das macht natürlich dann auch Spaltung in der Gesellschaft. Hat aber immer mit dem Ursprung von Bindung und Verbindung zu tun, die wir erfahren haben oder eben auch nicht.
Ja. Super interessant. Lass uns doch mal ein bisschen auf das konkrete Beispiel. Jemand hat jetzt diese Bewusstheit entwickelt, sagt, etwas stimmt nicht. Ich glaube, es könnte daran liegen, liegt vielleicht noch was Größeres hinter. Er kommt zu dir und lass uns so ein bisschen, du musst jetzt nicht deine Methode ganz genau beschreiben, aber so ein bisschen, was sind so deine Tools, dich diesem Trauma anzunehmen und da Linderung zu verschaffen? Wie geht das?
Ja, also ganz konkret erstmal vorangestellt, ich begleite Menschen immer länger. Mhm. Also ich bin nicht die Frau für schnelle Lösungen, sondern ich bin die Frau für oder die Expertin und der Mensch für, ich bin sehr menschlich an der Seite der Menschen hier, die ich begleite, dafür nachhaltige Veränderungen zu initiieren. Und da ist der erste, also wenn ich jetzt sozusagen so eine 6-monatige Reise zum Beispiel, die Menschen häufig mit mir machen, mal so betrachten würde, dann in so einzelnen Sequenzen, dann spielt in der ersten Zeit immer Verbindungsaufbau eine Rolle. Also dass der Mensch sich orientiert auf allen Wahrnehmungsebenen und wir haben sehr, sehr viele. Also er lernt sich in dem Raum zu orientieren, entweder im Zoom-Raum mit mir, seine Reflexe dabei zu beobachten, seine Körperreaktionen dabei zu beobachten. Zum Beispiel sitzt dann vielleicht jemand da und lächelt und sagt, ja, ich bin total bereit. Und was machen wir denn heute? Und der Körper spricht aber eine ganz andere Sprache. Der Körper, der ist null bereit, sich einzulassen. Dann geht es erstmal darum, über bestimmte Fragetechniken, über auch meine eigene Energie und meine Präsenz, dem anderen auch energetisch zu vermitteln, hey, du bist hier sicher. Und dann fragt das Unterbewusstsein häufig nochmal nach, bin ich hier wirklich sicher? Und so geht es immer in diese pendelnde Bewegung von, ich traue mich ein Stück in Kontakt rein und ich gehe wieder ein Stück zurück. Und das, da gibt es nicht die 10 Tools, die ich anwende, sondern das mache ich sehr, sehr, sehr auf den Menschen persönlich zugeschnitten. Das spielt aber immer all das eine Rolle, was demjenigen das Gefühl gibt, dass ich ihn sehe. Dass ich unerschütterlich da bin. Das spiegelt sich auch in der Gestaltung meiner Angebotspalette wieder. Ich begleite die Menschen nicht nur in den Sessions, sondern auch dazwischen. Also die können mich immer erreichen, auch im Alltag, weil die Veränderung nicht in den Sessions nur stattfindet, sondern zu Hause, wenn die Kacke am Dampfen ist, sag ich mal, das Nervensystem schon im Overload ist, dann findet die Transformation statt oder eben auch nicht. Und da bin ich da. Da kann man mich erreichen und da gebe ich Impulse. Und da sage ich einmal mehr das, was die Mama vielleicht damals nicht gesagt hat. Hey, ich höre dich, ich sehe dich. Danke, dass du es teilst. Danke, dass du dich traust, das hier zu sagen. Und ich bin da, Punkt. Mhm. Und dann denkt der andere manchmal, echt jetzt? Ist das jetzt nicht peinlich? Nein, das ist überhaupt nicht peinlich für mich. Ist das nicht zu viel? Nein, du bist gerade überhaupt nicht zu viel. Also ich arbeite ganz viel mit Spiegelungen und gebe neue Referenzerfahrungen in Beziehung und Kontakt, sodass die Menschen mir dann häufig spiegeln, das habe ich noch nie erlebt, dass jemand echt so unerschütterlich da war, wo ich sage, habe ich in meinen Therapieerfahrungen auch häufig nicht erlebt, deswegen ist es mir so wichtig. Wie gesagt, ich spreche von Bindungstrauma-Kontext, ja, ich spreche jetzt hier nicht von anderen Kausalzusammenhängen. Deswegen ist eins meiner wichtigsten Tools, und ich mag den Begriff Tool eigentlich nicht, sondern das ist meine Haltung, die ich habe, wirklich verlässlich da zu sein. Und mit meiner eigenen Authentizität zu vermitteln, dass ich meine, was ich sage. Also, dass ich glaubhaft bin. Weil das haben viele Menschen nämlich auch nicht erlebt, dass das, was der andere gesagt hat, stimmt.
Ja.
Also, wenn ich lächle, dann lächle ich, weil ich es auch fühle. Wenn ich eine klare Ansage mache, dann ist die durch und durch in mir auch einfach da. Ich hoffe, es ist verständlich, was ich meine. Und dann geht es irgendwann auch, je nachdem, was für Verletzungen stattgefunden haben, auch in die körperliche Begleitung, ne? Wirklich körperliches Halten. Oder wenn ich online arbeite, die Menschen darin mit Kissen, mit Decken, mit Material darin zu befähigen, dass sie sich selber nachnähern können. Dass sie sich wie ihre allerbeste Mama um ihr Baby kümmern können. Also um sich als Kleine, also ich, dass ich in der Lage bin, mich als erwachsene Adelheid, als die allerbeste Mama für mich selber um mich kümmern kann. Weil die Mama war halt vielleicht früher nicht da. Aber jetzt kann ich meine eigene Mama sein. Und das ist sehr, sehr vielfältig. Ich arbeite viel mit der Natur. Ich arbeite mit allem, was mir ins Feld kommt. Und das ist manchmal ich bin da sehr geführt. Deswegen lässt sich mein Angebot manchmal auch schwer in 10 Sätzen erklären. Am liebsten ist es mir immer, wenn Kunden das beschreiben, wie sie die Arbeit erlebt haben, weil die können das besser als ich.
Absolut, absolut. Das ist bei mir auch das Gleiche.
Also, ja, ich kann sein, dass ich jetzt dein Konzept sprenge hier.
Nee, naja, alles gut. Nein, entschuldige dich nicht. Das passt alles wunderbar. Ja, ich habe noch ein paar Fragen, deswegen lass uns da gerne auch voranschreiten, ohne dass du jetzt in Gänze alle deine, nicht Tools, deine Art und Weise, mit der du agierst, mit deinen Klientinnen hier preisgeben musst.
Ich gebe das gerne preis, wenn ich es denn so zusammenfassen kann. Ich habe keine Ahnung.
Also ich habe jetzt auf jeden Fall ein Bild im Kopf, wie du mit Leuten arbeitest. Aber das klingt so wirklich nach einem ganz zarten, vorsichtigen erstmal annähern und diese Verbindung aufbauen. Ne? Das hast du sehr schön beschrieben, finde ich.
Und was ich noch voranstellen möchte einmal, Tobias, ich nehme mir sehr, sehr viel Zeit fürs Erstgespräch. Mhm. Also Menschen, die das erste Mal auf mich treffen, denen schenke ich einfach lange Zeit, also ich gucke da nicht auf die Uhr. Ich plane das immer für mich so, es ist mindestens eine Stunde, so lange wie es braucht, sodass die Menschen am Ende dieses Kontaktes ein Gefühl für mich haben. Weil das, was sie letztendlich von mir ja buchen, ist, ganz ehrlich, das ist eine hochintuitive Entscheidung. Die fühlen mich oder sie fühlen mich nicht. Und wenn sie mich nicht fühlen, dann können sie es auch lassen. Das sage ich auch immer, hey, du musst das fühlen. Die Connection muss einfach da sein, weil wir über so intime Themen miteinander reisen. Das geht um so tiefe Verletzungen, die sind so intim und die sind, also manchmal im wahrsten Sinne des Wortes sehr intim, aber manchmal eben auch einfach auf Schamebene verschiedensten Art und Weisen sehr intim. Da brauchst du ein Feeling für die Beziehungsebene. Und dafür nehme ich mir sehr viel Zeit. Kann man auch verkaufsstrategisch als Tool bezeichnen, aber das ist es für mich eigentlich nicht, sondern das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Weil sonst kann jemand Fakten von mir abholen, aber letztendlich verändern nie die Fakten, sondern immer nur das tiefe Einlassen. Und das kann ich auch nicht über Instagram vermitteln, weißt du? Es ist schön, dieses Schaufenster zu haben, aber letztendlich brauchst du halt immer diesen tiefen Kontakt miteinander. Und ja, der braucht ein bisschen Zeit. Und ja, das hat auch seinen Preis dann in der Folge dessen. Also ich bin nicht jemand, der mal eben schnell so ein bisschen, also das hat natürlich auch diese Intensität, die ich reingebe und auch meine Zeit und meine Inbrunst, die ich da reingebe, die spiegelt sich natürlich auch im Invest wieder. Aber es gibt ja verschiedene Modelle, sodass für jeden was dabei ist.
Nee, absolut. Und mir als Selbstständigem musst du das nicht sagen, dass die Dinge nun mal auch wirklich Zeit und viel Aufwand und viel Mühe, viel Liebe kosten und dürfen halt auch was kosten. Das ist den Menschen da draußen manchmal gar nicht so bewusst. Aber ja, also von irgendwas muss man halt auch leben, wenn man solche Dinge anbietet. Du hast das Wort Resonanz eben benutzt, ne? Das ist ja im Grunde genommen total wichtig, dass die Leute eben mit einem in Resonanz sind, ne? Nur so kann man dann wirklich auch die Erfolge erzielen, auf die es ja dann die Leute auch abgesehen haben. Und manchmal trifft man auf Leute, da stimmt das mit der Resonanz nicht und die sind bei jemand anders dann besser aufgehoben.
Genau,
das ist für beide ja auch gut, das frühzeitig zu erkennen, auf jeden Fall.
Ja, da bin ich auch total, so ist das Leben. Also Es darf sich stimmig anfühlen.
Absolut. Das Thema Selbstfürsorge habe ich mir noch aufgeschrieben. Klar, und du unterstützt ja dabei auch so eine Selbstfürsorge dann wieder zu entwickeln. Ich habe jetzt, Selbstfürsorge ist mit Sicherheit was viele von uns vernachlässigen, gerade auch wenn man mehrfach Eltern ist. Das Thema kenne ich sehr gut, ne? Man funktioniert den ganzen Tag und erfüllt Bedürfnisse und hat am Ende des Tages so gefühlt nicht viel für sich gemacht. Am anderen Ende des Spektrums ist dann so krasser Egoismus, vielleicht Narzissmus irgendwo dabei. Kannst du das Thema mal so ein bisschen für uns reinholen? Was ist so eine gesunde Selbstfürsorge in deinen Augen?
Eine gesunde Selbstfürsorge, würde ich sagen, ist genau die, die echt ist. Und zwar echt meine ich, das sind genau die Momente am Tag. Ich nehme jetzt mal das Beispiel einer Mutter oder auch du als dich als Vater. Selbstfürsorge ist nicht auf Biegen und Brechen eine Stunde irgendwas zu machen, weil das nun mal einfach man das so macht. Also mich jetzt hier eine Stunde aufs Meditationskissen zu setzen und das durchzuziehen, weil das meine Selbstfürsorgezeit ist. Also genau mit dieser Energie auch, ne, so Kampfenergie. Das hat nichts mit Selbstfürsorge zu tun, sondern manchmal sind das gerade bei den Müttern, und ich begleite ja auch viele Frauen, die auch Mütter sind, sind das diese 3 Minuten, die sie mit ihrem Tee oder ihrem Kaffee auf ihrem Stuhl sitzen, ihren Po spüren, ihre nackten Füße auf dem Boden spüren, weil sie gerade barfuß sind, weil sie ihrem Impuls gefolgt sind, barfuß sein zu wollen, und ihren Tee schmecken oft im Mund, also ihre Wahrnehmung für 5 Minuten mal ganz intensiv sich selber schenken. Das ist für mich gelebte Selbstfürsorge. Und die kann am Tag ganz auf der Zeitspanne ganz klein aussehen und dafür aber vielleicht 3-4 Mal am Tag. Selbstfürsorge ist für mich auch, dass Menschen, und das müssen viele Menschen echt erst lernen, und ich gehörte auch dazu, ich musste das echt erst lernen. Ich konnte es echt gar nicht aufgrund meiner Prägung. Ich war Leistungsträger bis zum Umfallen, aber Selbstfürsorge war da nicht inbegriffen, dass man sich auch diese Lernkurve da drin erlaubt und sich, ich nenne jetzt mal dieses Wort feiern hier, dass man sich echt für jeden noch so kleinen Erfolg da drin feiert. Boah, ne, so eine Mutter, eine gehetzte Mutter mit, keine Ahnung, ich meine, du hast auch 3 Kinder, muss ich dir nicht erzählen, wie gehetzt man sich manchmal fühlt.
Absolut.
In diesem ganzen Konstrukt Gesellschaft da draußen. Also manchmal habe ich da ja gar keinen Bock drauf, aber so ist es halt. Mich dafür zu feiern, dass ich es in diesem Wahnsinnsalltag geschafft habe, heute 3-mal auf meinem Hintern zu sitzen oder meinen Spaziergang zu machen oder mein Journaling zu führen, mir schlichtweg Zeit für mich genommen habe, die sich echt und pur angefühlt hat. Und mich auch nicht verglichen habe mit anderen Müttern, die es natürlich alle viel besser können, also wirklich mit mir war. Deswegen, da habe ich auch selber mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Selbst Fürsorge in der Traumaszene, sag ich mal, ist ganz schnell sehr nah am Selbstoptimierungstrip. Also Selbstfürsorge wird schnell, und da hatte ich vorhin auch schon kurz was zu gesagt, missbraucht. Weil Selbstfürsorge bedeutet ja im eigentlichen Wortsinn, dass ich für mich sorge. Das heißt, dass ich Ja zu mir sage, als genau die Adelheid, die ich jetzt hier gerade bin. Und nicht das Bedürfnis habe, anders sein zu müssen. Aber häufig wird Selbstfürsorge benutzt, damit ich möglichst schnell wieder fit bin, besser aussehe, weniger gestresst bin, also einfach anders bin.
Ja.
Das hat aber mit einem Ja zu mir überhaupt nichts zu tun. Weil ich darf mich auch mal gestresst fühlen. Ich darf alles fühlen, was ich gerade nur mal fühle. Und deswegen sind Tools, finde ich, immer nur so wirksam, wie sie eben auch, wie sie reinlassen können ins System. Und das ist eine Reise. Ich habe es bei keinem Kunden anders erlebt. Das ist nicht, ich will das jetzt und ab Tag 1 klappt das, sondern das ist ein echter Experimentierraum. Und das wünsche ich auch jedem Hörer hier, jeder Hörerin oder Zuschauerin, das wünsche ich euch da draußen echt, dass ihr euch das erlaubt, dass das eine Reise ist und dass ihr das rausfindet, ganz in Ruhe, in eurem Tempo.
Also ich fand das total spannend, was du gesagt hast, weil bei mir dieses Selbstoptimierungs- und Selbstfürsorge-Thema auch so teilweise überlappt einfach. Ne? Ja,
überlappt
also,
häufig.
Sauna ist natürlich auch so ein Biohacking-Thema, ne? Weil es einfach irgendwie Regeneration und nach der Trainingseinheit und Langlebigkeitsstrategie auch ist, oft saunieren zu gehen, aber natürlich auch unglaublich gut tut, ne? Und diese angenehme Schwere so herbeiführt und den Schlaf verbessert. Also deswegen ist es so ein totaler Overlap. Für mich ist auch Selbstfürsorge tatsächlich alleine ins Gym zu gehen und eine Stunde zu trainieren. So, ne? Obwohl es anstrengend ist und ich ja eigentlich meinen Körper in dem Moment auch ein Stück weit fertig mache. Mhm. Aber es ist so Zeit für mich, so, ne? Wo ich an nichts anderes denken muss, als an das, was ich gerade tue. So, ne? Deswegen, es gibt immer so ein Overlap. Aber klar, man kann sich natürlich auch dazu sehr selbst optimieren wollen in dem Moment und eben nicht mal alles gehen, ne, ob mental oder körperlich ist ja auch egal. Eine heiße Badewanne ist so eine andere Sache, wo ich so, wenn ich merke, der Tag war zu viel, es geht gar nichts mehr, dann 20 Minuten eine heiße Badewanne, ne, und ich komme wieder klar aufs Leben. So, das ist so mein Geheimtipp, aber ja, ja. Ne, aber da kann man ja auch experimentieren und sagen, was tut mir denn wirklich gut? Wo muss ich nichts anderes machen, gerade als diese Sache, ne, so zu genießen?
Ja, also dieser Overlap, ich finde, das ist das Wesentlichste, worauf wir gucken dürfen überhaupt, weil alles da links und rechts davon ist ja klar, aber der Overlap ist halt nicht klar und darin dürfen wir uns orientieren lernen. Und ich finde, gerade wenn es um Körperlichkeit geht, also Trauma und Körperlichkeit. Körperlichkeit meine ich im Sinne von, ich wende mich wieder bewusst meinem Körper zu. Das heißt, ich weiß, ich fühle auch, dass der jetzt mal Sport braucht, dass der jetzt mal eine Grenzerfahrung braucht im positiven Sinne. Also da würde ich gerne noch ganz kurz drauf eingehen, weil ja, das erlebe ich sehr unterschiedlich in verschiedenen Phasen in so einer Traumaprozessbegleitung. Es kommt irgendwann der Moment, in der Begleitung von Menschen, die Trauma erlebt haben, da geht es echt, und ich sage jetzt mal, ich könnte mich jetzt unbeliebt machen damit, ist nicht so schlimm, da geht es echt um Disziplin. Und das hätte mich richtig getriggert früher, weil Disziplin war, ich war mega diszipliniert in allem. Aber nicht für mich, sondern gegen mich. Immer für andere, aber gegen mich. Aber auch im Traumaheilungsprozess brauchen wir eine gewisse Selbstdisziplin, mal an was dran zu bleiben und auch mal Unbequemes auszuhalten, weil ansonsten, ganz ehrlich, verändert sich gar nichts. Du als Sportler weißt das. Und ja, wir brauchen auch sportliche Erfahrungen. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung im Traumakontext. Wir müssen unseren Körper wieder spüren lernen. Und dafür braucht es Bewegung. Ich will es jetzt mal gar nicht mal Sport nennen.
Ja, Bewegung ist mir auch lieber.
Aber es braucht einfach Bewegung. Es braucht Reize, es braucht Muskelaufbau, es braucht... Unser Körper kann ansonsten nicht gesund für uns da sein, wenn wir den nicht trainieren. Das ist, und es kann ja auch Yoga sein. Es muss ja jetzt nicht Fitnessstudio sein, aber es braucht eine Schulung unseres gesamten Körpersystems. Und ja, da ist Disziplin gefragt. Und da steigen, das sage ich dir auch ganz ehrlich, und da sind da bei mir eben auch die Angebote unbequem, die dann einfach länger dauern. Da steigen manche Menschen aus, weil sie sich dann Geschichten erzählen, warum es dann jetzt ja doch ganz schon okay ist, warum sie jetzt eigentlich auch schon ganz zufrieden sind, wo ich sage, okay, wenn Zufriedenheit für dich dein neuer Zustand sein möchte, ist ja gut. Für mich reicht Zufriedenheit nicht. Ich möchte glücklich sein. Und dazu gehört auch, dass ich mich dauernd weiterentwickle. Eben auch meinen Körper mal an seine Grenzen bringe, nicht weil ich mir weh tue oder weil ich mir gegen mich bin, sondern meine Güte, wir sind Steppenmenschen. Also wir sind dafür gemacht, auch mal echt an unsere Grenzen zu kommen. Und das ist eine geile Erfahrung, oder?
Absolut. Ja, also musst du mir nicht sagen.
Und das hätte ich früher, ich hätte das früher, und da schließt sich jetzt der Kreis zu diesem Overlap, das hätte ich früher gemacht bis zur totalen Erschöpfung, weil ich diesen Antreiber in mir hatte. Diesen einer, der mir immer noch ein wieder mit der Peitsche ist da hinter mir her. Heute mache ich das, weil ich dieses Gefühl geil finde, mich selber zu spüren, mein Wunderwerk Körper zu spüren, was der kann, was der einfach drauf hat. Und das ist ein geiles Gefühl, da fühle ich mich total lebendig mit. Ja. Früher habe ich mich nie lebendig gefühlt.
Es ist eine wunderbare Synchronizität. Ich lese gerade das Buch Flow von Mihaly Csikszentmihalyi.
Ja.
Und das Thema, also Körperflow, ist gerade auch das Kapitel, das ich lese. Und
schön,
ja, der Körper schenkt einem, genau wie du es beschrieben hast, halt wunderbare Möglichkeiten, Flow-Erfahrungen zu machen.
Ja, genau,
ne?
Das ist der perfekte Begriff dafür.
Einfach, genau. Also Flow-Erfahrung für alle, die sich das Thema noch nicht so drauf getan haben, das ist einfach das, wie unser Geist super gerne funktioniert und die uns die größten Glücksgefühle einfach schenken, indem wir uns eine kleine Challenge machen und die versuchen so gut wie möglich nur diese eine Sache eben auszuführen, das macht uns tatsächlich unterm Strich am glücklichsten. Und der Körper schenkt uns dafür halt die perfekten Möglichkeiten. Ne? Ist es der nächste Berg bei dir in 100 Kilometern Entfernung, den du mal hochsteigen möchtest? Möchtest du mal irgendwann 10 Kilometer Lauf mitlaufen? Vielleicht ist es irgendwie Stricken lernen, keine Ahnung was. Ne? Die Möglichkeiten sind unbegrenzt, aber eben über dieses eine Challenge setzen und dann in deinem Tempo versuchen, das immer besser zu machen, bis du halt so einen Grad an Meisterschaft erlangt hast. Das ist unglaublich schön und bereichernd und sollten wir alle noch viel mehr im Leben versuchen zu integrieren. Ne? Im besten Fall halt auch im Beruf, ne? wenn das möglich ist für dich. Mach es, ne?
Ja, das hast du wunderschön beschrieben gerade. Und da schließt sich, finde ich, auch der Kreis zum Thema Trauma. Wir sind ja so vieldimensionale Wesen und wir sind auf Wachstum ausgelegt. Also ich finde, die Natur ist so das beste Beispiel dafür, so ein Baum da draußen. Ich gucke jetzt hier gerade in diesen wundervollen Frühling, Spätfrühling. So ein Baum fragt nicht nach 5 Metern, darf ich jetzt noch weiter wachsen oder bin ich jetzt schon groß genug, sondern der entfaltet sich in seiner vollen Pracht. Und das können wir auch nur mit uns, unserem So-Sein und unserem Potenzial, wenn wir alle Ebenen mitnehmen und unser Körper gehört dazu. Und wenn wir uns immer schon auf Mittelmaß so bremsen, weil wir so einfach groß geworden sind, ne, sei nicht zu laut, übertreib nicht, oh mein Gott, was kann denn da passieren? Also all diese, ne, dieser ganze Mindfuck, der da dann einfach keine Überzeugung geworden ist, den können wir ja nun mal einfach auch nicht überwinden, wenn wir immer nur uns in unserer bekannten Zone behalten und lassen. Und ja, da brauchst du im Traumakontext erstmal ganz viel Basisarbeit. Das würde ich jetzt nicht jemandem sagen, der wirklich noch total in der Unsicherheit sich befindet. Dann wäre das könnte das Retraumatisierung verursachen. Aber wie gesagt, ab einem bestimmten Punkt, und ich glaube, da treffen wir uns sehr, Tobias, braucht es einfach Disziplin. Mhm. Und da ist in meiner fachkollegialen Welt auch ordentlich hitzige Diskussionen zu. Mhm. Also da gibt es auch Menschen, die sagen, Adelheid, das kannst du jetzt hier nicht so bringen. Doch, das ist meine Erfahrung, dass es diese positiven Reize auch braucht, um uns wieder lebendig zu fühlen und in den Flow zu kommen. Und das wollen wir ja schließlich, um glücklich zu sein.
Also da habe ich auch ganz viele interessante Punkte, die ich noch anfügen könnte. Ne? Dieses, also mit der Disziplin finde ich auch wichtig, ne? So keine unlösbaren Aufgaben, Targets setzen, sondern kleine Sachen, die du wirklich schaffen kannst, aber die dann. Ja, genau. Ja. Wenn du das Ziel, wo du hin hast, formuliert hast und wenn du dich selbst als der Mensch siehst, der dreimal die Woche Sport macht, dann musst du halt anfangen. Und wenn es nur 5 Minuten oder 10 Minuten Sport sind, diese dreimal zu machen. Und wie sich das Ganze in dir am besten verankert, ist, dass du einfach erstmal stur immer wieder diese Wiederholung suchst, bis das ein Teil von deiner Persönlichkeit geworden ist. Ne? Und das erfordert eben diese Disziplin, die du genannt hast. Ne? Also das ist schon ein Stück weit so, da würde ich dir auf jeden Fall beipflichten. Ja,
weil wir uns dann auch endlich wieder selbstwirksam fühlen. Das ist ja vielen Menschen abhanden gekommen, dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit. Sie fühlen sich ohnmächtig und da braucht unser Geist auch eine gewisse ein Gegenpart, sag ich mal, ne? Der erzählt uns ja Geschichten, der will uns immer im Alten halten. Auch das meint er ja nicht böse, ne? Yeah. Aber der will uns halt nicht in die Veränderung bringen, weil das viel zu gefährlich erscheint. Ne? Der hat immer nur die Referenzwerte der Vergangenheit parat. Und genau. Da brauchst du einfach neue Erfahrungen. Und natürlich liebevoll, also immer liebevoll. Disziplin ist ja ein Begriff, der ist ja negativ geprägt. Ich meine den nicht negativ, sondern das ist deine Power und deine Kraft für dich zu verwenden und dich mit dir selber lebendig zu fühlen und in zutiefst verbunden zu fühlen. Ich hatte das jetzt gerade, ich bin ja gerade eine Woche in Spanien gewesen und da habe ich echt geschwitzt auf dem Berg, ne? Und es war so ein schönes Gefühl. Also es hat sich einfach so schön angefühlt, meinen Herzschlag zu spüren und so weiter und so fort, brauche ich dir nicht zu erklären. Das hätte mich vor 20 Jahren, hätte mich das total getriggert, diese Körperreaktion so stark zu spüren. Ne? Deswegen, Trauma und Körper liegt eben so nah beieinander. Da brauchst du eine sehr achtsame, liebevolle Begleitung. Auch in der Entwicklung von Selbstfürsorge und Selbstdisziplin für ein gelungenes und vor allem selbstbestimmtes Leben, das dir entspricht da draußen und nicht irgendwem, sondern halt dir.
Ja, Mindset und Perspektive. Ne? Also eine andere Person hätte gesagt, ah Mist, ich schwitze mir die Klamotten voll, mein Herz schlägt so schnell, ist da alles in Ordnung so? Ja, ne? Aber du hast gesagt, nee, das soll so sein, ich lasse das zu, ich fühle das, ne? Ich will das so. Das ist ein ganz anderes Erleben, ne? Also von dem gleichen Ereignis.
Und ich kann es nur so schätzen. Das ist vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer jetzt noch ein wichtiger Satz. Ich kann das nur deswegen so genießen und mich da drin so berührt mit mir selber fühlen, weil ich weiß, wie sich's mal anders angefühlt hat, wie ich Angst gekriegt habe, wie ich Angst vor Kontrollverlust hatte und meinem Körper gar nicht vertraut habe. Deswegen kann ich es heute umso mehr genießen, weil ich diesen Weg gegangen bin. Das ist ja nicht, habe mich ja nicht immer so gefühlt, sondern ich bin diese Reise jeden Tag Schritt für Schritt gegangen. Und deswegen möchte ich eben natürlich auch Menschen darin ermutigen, diese Reise auch zu machen, weil sie sich so sehr lohnt.
Ja. Das ist ein schönes, fast schon Schlusswort. Ich würde trotzdem gerne noch einen Punkt aufgreifen, den wir so aufgeworfen hatten. Und das ist dieses Thema, dieses Ahnentrauma. Wie können wir so ein bisschen, vielleicht hast du so ein, zwei Ideen, wie wir, ohne jetzt alle in Therapie direkt zu gehen, wie können wir versuchen, diese Schwere, dieses große, traurige Ahnenthema so ein bisschen, so ein Stück weit anzugehen? Hast du Ideen, Impulse für uns?
Also ganz wesentlich in dem Fall finde ich tatsächlich das Wissen darüber. Mhm. Also ganz konkretes Wissen darüber, dass das, was du fühlst, gar nicht deins ist. Das ist eine große Entlastung, wenn Menschen das intellektuell verstehen. Mhm. Also das hat mir früher keiner gesagt, es gab darüber kein Wissen. Und ich habe Jahrzehnte in Therapien immer nach irgendwas gesucht, was in meiner Biografie nicht zu finden war. Also öffne dich dem Thema überhaupt erstmal und lass die Möglichkeit zu, dass das, was dein Leben emotional oder auch in körperlichen Gefühlen so geprägt hat bisher, dass das vielleicht überhaupt gar nicht deine Emotionen sind, dass das vielleicht gar nicht dein Körpergefühl ist, sondern dass das etwas ist, was du von deiner Mutter, deinem Vater, von wem auch immer übernommen hast. Das war für mich eine absolute Schlüsselerkenntnis in meinem eigenen Therapieweg, als ich das für mich erfasst habe. Deswegen finde ich tatsächlich die Erkenntnis in dem Fall den essentiellsten, wichtigsten Schritt, ersten Schritt. Mhm. Und dann sich auch klar zu machen, dass die eigene Heilungsreise, also das ist ja auch das Warum meiner Community, die ich gegründet habe vor einem Jahr, das macht dir bewusst, dass deine eigene Heilungsreise, dein eigenes Schritt für Schritt in dein Bewusstsein gehen, jeden Tag ein bisschen, dass das nicht nur dein eigenes Leben verändert, sondern dass das auch Auswirkungen aufs Kollektiv hat. Und das meine ich nicht pathetisch, das meine ich genauso, wie ich sage. Du begegnest den Menschen an der Supermarktkasse anders, wenn du dich deiner selbst bewusst bist. Wenn du deine Energie selber verändern kannst, einfach weil du dich dafür entscheidest, weil du deine eigene Berührtheit wieder zulassen kannst, kannst du den Menschen vielleicht wieder anlächeln, obwohl du sonst immer nur grimmig auf den Fußboden geguckt hast oder Angst vorm Einkaufen hattest aufgrund von sozialen Ängsten oder so. Mhm. Also deine eigene Wirksamkeit wieder spüren zu lernen, weil du in einer Kausalkette in dieser Welt verbunden bist, das setzt in dem Fall tatsächlich, würde ich sagen, hier oben an, im Verstand, dass du dich dem Thema öffnest.
Ja. Also dem kann ich mich anschließen. Nicht nur Krankheit ist ansteckend, auch Freude, Gesundheit, gesunde Lebensweisen und so weiter. Ne? Das kann ich aus meinem eigenen Umfeld auf jeden Fall bestätigen. Und ich glaube, ein ganz guter Mechanismus, wie wir da alle so ein Stück weit mithelfen können, das aufzulösen. Adelheid, ich danke dir vielmals für das anregende und spannende Gespräch. Wir hatten ganz viele Punkte, wo wir noch tiefer hätten einsteigen können. An dieser Stelle gerne. Möchte ich dir aber gern das Podium feilbieten. Wo können die Leute dich erreichen, wenn sie mehr von dir wissen wollen? Du hast auch ein Podcast-Projekt. Erzähl uns doch gerne noch, wo man dich finden kann.
Total gerne. Erstmal vielen Dank für unseren tiefen Austausch hier heute. Es hat mich total gefreut und inspiriert auch. Nochmal tiefer eben auch zu fühlen, ne? Es braucht halt einfach die Verbindung von Körper und unseren allen anderen Ebenen. Ja, wo kann man mich finden? Also natürlich habe ich eine Website, die du unter www.adelheidloehrer.de findest. Da ist so mein Wirken und mein Sein, glaube ich, am umfänglichsten erkennbar. Und dann habe ich eine Community gegründet, die Free Your Life Community. Das ist wie so eine Membership, wo du eben mit anderen Menschen gemeinsam deine Transformationsreise begehen kannst, wo ich eng an deiner Seite bin, du Impulse bekommst, aber eben auch Trauma und transgenerationales Traumawissen, Nervensystemregulationswissen, also eine umfängliche Community. Dann gibt es natürlich intensive Möglichkeiten, im 1:1 mit mir zu arbeiten. Und wenn du einfach lauschen möchtest, Inspiration übers Lauschen bekommen möchtest, dann ist mein Podcast vielleicht eine Inspiration für dich. Der heißt Flügelschlag. Den findest du überall, wo es Podcasts gibt. Und ja, sehr bald, jetzt im Herbst, wird mein erstes Buch erscheinen. Und das ist so mein intimstes Baby, was ich natürlich neben meinen Kindern, meinen menschlichen Kindern auf diese Welt bringe gerade. Und das wird auch ein Anwenderbuch sein. Also das wirst du dann aber auch erfahren. Auf Instagram bin ich auch zu finden unter Adelheid Löhrer. Ja.
Das verlinken
ich glaube, das war's.
Auf jeden Fall. Ja, sehr gerne.
Vielen Dank, dass du mich gefragt hast, dass ich
das natürlich. Und ich werde das alles in den Shownotes natürlich direkt verlinken. Also wenn man neugierig ist, kann man auch da schauen und direkt draufklicken. Das Thema Buch wird auch in diesem Jahr bei mir ein großes Thema sein, aber da halten wir uns auf dem Laufenden und da hört ihr von uns beiden dann mit Sicherheit noch mehr. Adelheid, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine ganzen tollen Inputs und Impulse. Und an dieser Stelle wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Woche. Ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal wieder. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.